Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Dienstag, den 26. August. In der heutigen Sendung widmen wir uns dem Thema von Frühwarnsystemen und technischen Möglichkeiten in Konfliktzonen. Dabei blicken wir nach Sudan. Seit über 2 Jahren wird El-Fasher in Nord-Darfur belagert. Die Rapid Support Forces verübten jüngst im August Massaker an den ZivilistInnen. Satellitenbilder werden dabei lebensrettend.
Sometimes we're weeks ahead. Sometimes we're hours
manchmal
ahead
seien
or hours after,
sie Wochen voraus, no manchmal Stunden voraus oder Stunden hinterher. Eine solche zeitliche Nähe zu den Ereignissen könne nur erreicht werden, weil es diesen Zugang zu Satellitenbildern gibt. Das sagt Nathaniel Raymond. Er ist heute bei Rabe Info. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Kreller.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Wir starten in Bern. Führungswechsel bei der Dampfzentrale. Der Vorstand des Kulturhauses trat bei der gestrigen Mitgliederversammlung geschlossen zurück. Sarah Heinzmann mit den Hintergründen.
Im Juni wurde bekannt, dass die Stadt den Leistungsvertrag mit der Dampfzentrale erneut ausschreibt. Daraufhin hatte sich laut der Zeitung Der Bund der Vorstand mit der Geschäftsleitung zerstritten. Deswegen wurde gestern ein neuer Vorstand gewählt. Dieser stelle sich hinter die Geschäftsleitung der Dampfzentrale. Der alte Vorstand trat geschlossen zurück. Neu sind die Stadträtinnen Franziska Geiser vom Grünen Bündnis sowie Tabea Rai von der AL im Vorstand der Dampfzentrale sowie Schauspieler Martin Schick und der Rapper Kreis. Ob die Stadt den Leistungsvertrag mit dem aktuellen Verein Dampfzentrale weiterführt, ist noch offen.
Systemischer Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit. Ein neuer Fall von Diskriminierung kratzt am Ruf der Lausanner Stadtpolizei.
Wie die Staatsanwaltschaft gestern mitteilte, wurden 2 WhatsApp-Chat-Gruppen aufgedeckt, in denen sich Angehörige der Polizei diskriminierende Fotos, Videos und Nachrichten zuschickten, darunter Hitler-Porträts, homophobe Nachrichten und Witze über Menschen mit Beeinträchtigung. Rund 50 PolizistInnen waren in den Chats, also rund 10% der gesamten Belegschaft. Darunter laut SRF auch Mitglieder in verantwortungsvollen Positionen in der Kriminalpolizei. 4 Personen wurden indes vom Dienst suspendiert. Weitere Suspendierungen werden in den nächsten Tagen folgen. Das gab laut dem Tagesanzeiger der Lausanner FDP-Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrandt bekannt. Zudem laufen strafrechtliche Ermittlungen.
Gestern kam es in Lausanne erneut zu Krawallen.
Laut 24 Uhr hatten sich Dutzende Jugendliche versammelt, Müllcontainer angezündet und die Polizei mit Feuerwerkskörpern und Molotow-Cocktails angegriffen. Es gab keine Verletzte. Diese Krawalle sind eine Reaktion auf den Tod eines 17-jährigen Rappers, der am Sonntagmorgen vor der Polizei floh, dabei die Kontrolle über seinen Roller verlor und in eine Mauer raste.
Ab heute senden die Post keine Pakete mehr in die USA.
Hintergrund sind die neuen Zollvorschriften der Regierung Trumps. Diese hat nämlich beschlossen, die bisher gültige Zollfreigabe von $800 bei Paketen aufzuheben. Mit dieser Regelung ist die Schweiz nicht alleine. Zahlreiche andere europäischen Postagenturen haben den Paketversand in die USA bereits eingestellt.
Die Schweiz verurteilt den gestrigen Angriff auf das Nasser-Spital in Gaza aufs Schärfste.
Zivilisten und zivile Infrastrukturen müssten gemäß dem humanitären Völkerrecht jederzeit geschützt werden, so das EDA. Mindestens 20 Personen kamen bei den israelischen Angriffen auf das Nasser-Spital ums Leben, darunter 5 Medienschaffende. Das Nasser-Spital ist das wichtigste Spital im Süden Gazas.
Ein Rettungsschiff soll von der libyschen Küstenwache beschossen worden sein.
Der Angriff soll sich am Sonntag ereignet haben. An Bord befanden sich laut der Hilfsorganisation 87 Gerettete. Verletzt worden sei niemand. Die Küstenwache dementiert die Darstellungen und sprach gegenüber der Süddeutschen Zeitung von Warnschüssen.
In die USA. Ein US-Gericht stoppt die erneute Abschiebung von Kilmar Abrego Garcia.
Abrego Garcia wurde gestern erneut verhaftet und sollte nach Uganda abgeschoben werden. Die Bundesrichterin Pola Xinis hat die Ausweisung blockiert, wie die Zeit online berichtet. Abrego Garcias Fall sorgte in den letzten Monaten für Aufsehen. Er war im März nach El Salvador abgeschoben worden. Der oberste Gerichtshof der USA wertete die Abschiebung als illegal und holte Abrego Garcia zurück in die USA. Anfang der Woche wurde nun bekannt, die US-Einwanderungsbehörde ICE hat ihn erneut verhaftet.
Das waren die Nachrichten des Tages, Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Wir kommen zum Wetter. Morgen Mittwoch ist mit Höchstwerten von 25 Grad zu rechnen. Es wird wechselhaft mit Wolken am Himmel und gegen morgen Abend gibt es dann ein Gewitter.
Rabe Info Talk.
Seit über 2 Jahren wird El-Fasher in Nord-Darfur belagert. Die Rapid Support Forces verübten jüngst am 11. August erneut ein Massaker an den ZivilistInnen. Kein Telefonkommunikationsnetzwerk, Zugang zu mobilen Funkgeräten, Handys. Das ist die Situation in El-Fasher in Nord-Darfur in Sudan. Im Sudan hat 2023 der Krieg zwischen der Armee, SAF und den Rapid Support Forces zu einer der gravierendsten Hunger- und Vertreibungskrisen der Welt geführt. Dieser Zugang zu Informationen können in Sudan lebensrettend sein. Mit Satellitenbildern versuchen Nathaniel Raymond und sein Team an der Yale School of Public Health Bilder zu generieren, das um die Zivilbevölkerung, die Regierungen und humanitäre Gruppen vor Ort frühzeitig über mögliche Gefahren zu informieren. Nathaniel Raymond ist Geschäftsführer des Humanitarian Research Lab an der Yale School of Public Health. Er war als humanitärer Helfer bei Oxfam America tätig. Raymond hat mehrere UN-Organisationen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen offiziell beraten. Ich habe mit Nathaniel Raymond gesprochen. Das humanitäre Forschungslabor der Yale School sammelt Informationen und Bilder, insbesondere aus dem Distrikt Darfur. Es hat auch Daten zu bestimmten Gräueltaten der Massaker der Rapid Support Forces in El-Fasher zusammengetragen. Ich wollte von ihm wissen, wie sie diese Informationen genau sammeln.
So we have basically 3 primary categories of data.
Wir verwenden im Wesentlichen 3 Hauptkategorien von Daten, um die Lage in den nicht zugänglichen Gebieten im Sudan zu beurteilen. Die erste Kategorie umfasst hochauflösende elektrooptische Satellitenbilder, das heißt kommerzielle Satelliten, die Bilder auf der Grundlage der Reflexion von Licht von der Erdoberfläche mit sehr hoher Auflösung aufnehmen. Und als wichtige Quelle, die wir nutzen, dienen öffentlich zugängliche Informationen. Und als dritte Quelle nutzen wir Umweltdaten, die von der NASA über Erdumlaufsatelliten gesammelt werden. Häufig im Infrarotbereich. So erkennen wir Brandereignisse. Wir erkennen so thermische Anomalien, die darauf hindeuten, dass ein Brand stattfindet oder stattgefunden hat. Mit diesen Daten können wir Artillerie, Drohnenangriffe oder Brandstiftung verfolgen. Diese thermischen Anomaliedaten können in Kombination mit den sogenannten VGI-Daten helfen. Das steht für Vegetative Growth Index. Damit können wir Veränderungen in der Vegetation erkennen. Diese zeigen uns nicht nur, wo Angriffe stattgefunden haben, sondern sagen in vielen Fällen auch vorher, wo Angriffe stattfinden werden.
Combined with what's often called VGI, Vegetative Growth Index data, that helps us see plant change, can help us not only see where attacks have happened, but also in many cases predict where attacks will happen.
Was tun Sie mit den gesammelten Daten und Informationen?
We release our reports publicly. We also brief the UN Security Council.
Wir veröffentlichen unsere Berichte. Wir haben den UN-Sicherheitsrat und bestimmte Regierungen unter vier Augen informiert. Auch humanitäre Organisationen und vor allem zivilgesellschaftliche Gruppen im Sudan. Im Falle von Warnmeldungen haben wir in einigen ganz bestimmten Fällen im April Frühwarnungen zum Fall des Flüchtlingslagers Zamzam herausgegeben. Wir haben seit November davor gewarnt, dass das Lager in Gefahr war, überrannt zu werden. Und so kam es dann auch zu einem schweren Angriff, der zum Fall des Lagers führte. Wir konnten innerhalb weniger Stunden nach Beginn des Angriffs einen Bericht veröffentlichen und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu warnen, zu fliehen und die internationale Gemeinschaft zu einer Reaktion zu bewegen. Im Fall der jüngsten Ereignisse in Al-Fasher konnten wir innerhalb weniger Stunden nach dem Massaker von Abu Shuk bestätigen, dass es an diesem Morgen stattgefunden hatte. Manchmal sind wir also Wochen voraus, manchmal Stunden voraus oder Stunden hinterher. Eine solche zeitliche Nähe zu den Ereignissen können wir nur erreichen, weil wir Zugang zu Satellitenbildern haben.
Die Daten, die Sie sammeln, dienen einerseits dazu, Menschen vor Ort zu warnen. Was sind weitere Gründe, um Daten und Informationen in Zeiten von Konflikten oder bei solchen Gräueltaten und Massakern zu sammeln?
Wenn man Daten in einem Konfliktgebiet sammelt, in dem es zu massiven Gräueltaten kommt, weiß man zum Zeitpunkt der Datenerhebung oft nicht, für welche Zwecke sie verwendet werden sollen. Daher muss man seine Erhebungs- und Analyseverfahren so gestalten, dass sie agnostisch sind, um sie dann für drei große Zwecke nutzen zu können. Der erste Zweck ist das, was wir als taktische Entscheidungshilfe bezeichnen. Man liefert Informationen, damit Menschen in Echtzeit Entscheidungen über etwas treffen können, worauf sie noch Einfluss haben. Das können ZivilistInnen sein, die fliehen, humanitäre HelferInnen, die in ein Gebiet reisen, oder politische EntscheidungsträgerInnen, die sich an einer diplomatischen oder militärischen Intervention beteiligen. Diese Informationen müssen genau sein. Sie müssen zeitnah sein, aber auch auf eine Weise sicher kommuniziert werden, die keine neuen Risiken für die gefährdete Bevölkerungsgruppen schafft.
Und wie tun Sie das, dass diese Informationen sicher kommuniziert werden?
Wenn Sie Frühwarninformationen bereitstellen, müssen Sie sicherstellen, dass vor Ort die Kapazitäten vorhanden sind, um diese Menschen auch aufzunehmen. Zamzam ist ein Paradebeispiel für die Risiken der Frühwarnung. Wir haben gesehen, dass Zamzam im Februar angegriffen wurde, und wir haben dann unsere Frühwarnung an die politischen Entscheidungsträger weitergeleitet. Diese Menschen dort hungern seit über einem Jahr. Sie haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und wenn sie fliehen müssen, werden sie unterwegs sterben. Es war Tuila, wohin viele Menschen aus Zamzam schließlich flohen. Aber wir wissen, dass sie auf der Straße starben, weil sie zu schwach waren. Und so wurde die Warnung vor der Vertreibung dieser Menschen auch zu einem Mittel, viele von ihnen zu töten. Wir beobachteten aus dem Weltraum, wie die Straßen mit kleinen schwarzen Punkten überfüllt waren. Einige davon Eselskarren, ein paar Autos. Menschen vor Ort in Tuila berichteten, dass Familienmitglieder an den Straßenrand liefen und tot umfielen, weil sie zu schwach waren. Und das muss man berücksichtigen. Führt eine Vertreibung dazu, dass Menschen in noch prekärere Verhältnisse geraten? Manchmal ist das unvermeidlich, wie im Fall von Zamzam. Aber man muss bedenken, dass es nicht nur um Frühwarnung geht. Es geht darum, wie man durch frühzeitiges Reagieren die beiden anderen Zwecke der Daten durchdenkt.
But you have to think, it's not just early warning, it's how do you think through early response.
Was sind weitere Zwecke der Datenerfassung?
Der zweite eigentliche Zweck der Datenerfassung ist die Rechenschaftspflicht. Das bedeutet, dass man die Daten so erfassen und strukturieren muss, dass sie mit der Beweiskette für die Zulässigkeit vor Gericht und den Verfahren zur Beweisführung übereinstimmen. Drittens zur Trendanalyse, beispielsweise zur Rekonstruktion, indem sie das Ausmaß der Schäden und der Ausbreitung der Vertreibung über ein großes Gebiet aufzeigt. Und Trendanalysen sind für die langfristige humanitäre Planung von großer Bedeutung.
Sie erheben nicht nur Daten in Sudan. Wie beurteilen Sie die gesammelten Daten in Sudan im Vergleich mit anderen Orten?
Derzeit lassen sich die Konflikte in der Welt in Bezug auf die Datenerfassung in zwei Kategorien einteilen. Die Ukraine ist das beste Beispiel für die erste Kategorie. Dort gibt es eine große Anzahl mobiler Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Aufgrund dieser mobilen Konnektivität sind eine Vielzahl von Open-Source-Informationen verschiedener Art im Internet verfügbar.
And so in those environments, it really becomes OSINT first and GEOINT, geospatial information or geospatial intelligence, second.
In der zweiten Kategorie, in Ländern wie dem Sudan und Gaza, sind die Telekommunikationsdaten vollständig abgeschaltet oder es ist sehr schwierig, validierte Berichte aus dem Feld zu erhalten. Metadaten ermöglichen das. Metadaten sind im Grunde genommen Daten über Daten, mit denen Sie die Mathematik hinter einem Foto, einem Tweet oder einer anderen Art von Nachricht betrachten können.
Menschen haben ja auch unterschiedlichen Zugang zu Mobiltelefonen, zu Daten, je nach Ort. Wie zeigt sich das?
The world is really divided that way. And it's not just about war, it's about natural disaster.
Die Welt ist so gespalten und es geht nicht nur um Krieg, sondern auch um Naturkatastrophen. Für mich begann meine gesamte Reise zur Nutzung dieser Methoden im Jahr 2005 mit dem Hurricane Katrina in Biloxi, Mississippi. Was ich jetzt mit meinem Team und meinen Kollegen mache, was wir gemeinsam in Orten wie Darfur und der Ukraine tun, begann für mich in den Vereinigten Staaten. Nach dem Hurricane Katrina wurde ich dorthin entsandt, meine erste Einsatzreise im Inland überhaupt. Ich war zuvor und danach als internationaler Helfer tätig. Dort sah ich, dass die afroamerikanischen Gemeinden tagelang keine Hilfe von der Bundesregierung erhielten.
Und dann sehen Sie, white communities on the other side of town were getting response more quickly. And the easy explanation at that point would have been racism. That was part of it, but it wasn't all of it. And what was going on is that at that point,
man hatte die weißen Gemeinden auf der anderen Seite der Stadt, die schneller Hilfe erhielten. Die einfache Erklärung dafür wäre zu diesem Zeitpunkt Rassismus gewesen. Das war ein Teil davon, aber nicht alles. Ärmere Gemeinden in den Vereinigten Staaten hatten keinen Zugang zu Mobiltelefonen, wie es reichere Gemeinden und größere Gemeinden zu dieser Zeit hatten. Das hat sich inzwischen erheblich geändert. Wir hatten also das große Problem, dass ärmere Bevölkerungsgruppen nun von Hilfsmaßnahmen in bestimmten Katastrophen ausgeschlossen waren. Ich begann mich ernsthaft mit Satelliten zu beschäftigen und gemeinsam mit Google nach einer Lösung für dieses Problem der digitalen Unsichtbarkeit zu suchen. Wie können wir Gemeinden sehen, die nicht über mobile Geräte vernetzt sind?
To try to figure out how to solve that digital invisibility problem. How do we see communities that are not connected by mobile devices?
Sie haben also über die Satelliten eine neue Methode gefunden, um Daten zu erheben. Aber es hängt ja auch von Umweltbedingungen ab. Wie beeinflussen diese die Datenerhebung im Falle von Sudan?
Well, you're raising the most important issue. In the case of Sudan, we're now in the most dangerous time of the year.
Nun, Sie sprechen hier das wichtigste Thema an. Im Falle des Sudan befinden wir uns derzeit in der gefährlichsten Zeit des Jahres, nämlich der Regenzeit. Normalerweise ist das Ende Mai bis zu den ersten beiden Juniwochen, wenn die dichten Wolken, die man als Äthiopien- oder Mahar-Regen bezeichnet, über die ostafrikanische Halbinsel ziehen.
In Ethiopia, the Mahar rains come over the East African Peninsula. And so the rainy season has come late this year.
Dieses Jahr hat die Regenzeit spät eingesetzt. Erst Mitte Juli setzen die Regenfälle im zentralen Hochland und dann in Darfur ein. Das bedeutet, dass es sich auf die Menge der Daten auswirkt, die wir über Satelliten sammeln können. Es bedeutet auch, dass die Menschen zunehmend eingeschlossen sind, weil sich die Wadis, die Täler, nun mit Wasser füllen und die trockenen Flussbetten zu reißenden Flüssen werden.
The amount of data we can collect through satellites. It also means that people are increasingly trapped because now the wadis are starting to fill with water and these dry riverbeds turn into raging rivers. And that causes people to be trapped. It affects telecommunications access.
Es beeinträchtigt den Zugang zu Telekommunikationsdiensten und unsere Fähigkeit, sie zu sehen. Da wir dieses Jahr eine späte Regenzeit hatten, dauert deshalb die Kampfzeit bis jetzt an. Das wirkt sich auf beide Konfliktparteien unterschiedlich aus. Aber wir befinden uns gerade in einem Moment, in dem die nächsten Tage entscheidend dafür sein werden, wo wir bis Ende Oktober unsere Positionen einnehmen werden.
The fighting season has gone on until now, and we're really in that last few minutes of available playing time for both sides, and it affects both parties to the conflict differently. But we're really at a moment right now.
Oft sind ZivilistInnen in Konflikten während der Regenzeit im Sudan und in ganz Ostafrika am meisten gefährdet. Sie sind einem hohen Risiko ausgesetzt zu verhungern, da sie sich nicht fortbewegen können und Gefahr laufen, an akutem wässrigem Durchfall, auch bekannt als Cholera, zu erkranken. Das stehende Wasser kann also durch Wasser übertragene Krankheitserreger verursachen, die tatsächlich mehr Menschen töten als Bomben und Kugeln.
Also known as cholera. The standing water can cause waterborne pathogens that actually will kill more people than bombs and bullets.
Wir haben darüber kurz gesprochen, El-Fasher wird seit April wieder stark belagert. Vor gut zwei Wochen hat die Rapid Support Forces ein Massaker vor Ort angerichtet an den ZivilistInnen. Die Regenzeit steht bevor. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in Sudan ein?
Sudan has been systematically ignored. It is the number one humanitarian crisis on the planet.
Ich denke, dass der Sudan systematisch ignoriert wurde. Es ist die größte Vertreibungskrise, es ist die größte Krise in Bezug auf die Ernährungssicherheit. Und ich sage das als jemand, der in der Vergangenheit UN-Organisationen beraten hat, die in Gaza und im Westjordanland tätig sind.
Food security situation, civilian protection situation in Gaza should be where it is, front page news, and there should be global outcry and effort to make sure that everyone is safe.
Was in Gaza geschieht, verdient die ganze Aufmerksamkeit, die es bekommt, und noch mehr. Es sollte einen weltweiten Aufschrei geben und Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle Menschen in Sicherheit sind und genug zu essen haben. Um das Ganze zu verdeutlichen, womit wir es derzeit bei der Belagerung von Al-Fasher zu tun haben: Als die Belagerung von Al-Fasher begann, handelte es sich um ein Gebiet, das mindestens genauso groß war wie Gaza oder sogar noch größer und in dem genauso viele Menschen lebten wie in Gaza. Mit einem Ausmaß der Blockade, wie es in Gaza in den letzten 2 bis 3 Monaten der Fall war, also fast 4-mal so viel. Dies ist die letzte Schlacht zur Vollendung des Völkermords in Darfur, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts begann. Es ist die am besten dokumentierte Massenmordserie der Welt und dauert seit dem Sommer 2023 an. Es sind nun schon über 2 Jahre vergangen und es gab nur eine Resolution des Sicherheitsrats dazu, die einen Waffenstillstand in Al-Fasher forderte, der nun weiterhin verletzt wird.
It has been over 2 years and there has only been one Security Council resolution on it, which is for a ceasefire in Al-Fasher, which is now being continue to be violated.
Nathaniel Raymond, warum ist das so? Warum glauben Sie, wird Sudan ignoriert?
Frederick Douglass, in writing about the abolition of slavery in the 19th century in the United States, said, "Power concedes nothing without demand."
Frederick Douglass schrieb über die Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten und sagte, dass Macht nichts zugesteht, ohne dass dies von kulturellen, politischen, jugendlichen und studentischen Führungskräften gefordert wird. Es gab keine Forderungen. Ein Problem hier ist, dass wir über die Vereinigten Arabischen Emirate sprechen müssen. Wie wir wissen, die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen die Rapid Support Forces mit modernem Material und Waffen, und wir haben glaubwürdige Beweise dafür. Dies wird so lange weitergehen, wie diese ausländischen Akteure wie die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran und andere beide Seiten unterstützen. Nach Einschätzungen des US-Außenministeriums begeht die RSF Völkermord. Und wir, die uns um dieses Thema kümmern, haben uns nicht organisiert. Wir waren nicht klar und wir waren nicht unerbittlich. Wir haben die vertragliche Verpflichtung gemäß der Völkermordkonvention.
Das war Nathaniel Raymond. Er ist Geschäftsführer des Humanitarian Research Lab an der Yale University of Public Health.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 26. August. Für Feedback, Anmerkungen und Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Biu. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.